Stell dir mal vor, du hältst so ein richtig hochglanzpoliertes Werbeprospekt in den Händen. Und da steht dann in riesigen goldenen Buchstaben drauf: Football unites the world.
Also Fußball vereint die Welt.
Genau. Und es wird groß der allererste offizielle Menschenrechtsrahmen für so ein globales Event beworben. Alles klingt nach so einer grenzenlosen Völkerverständigung, weißt du?
Ja, ein riesiges Fest der Einheit sozusagen.
Richtig. Aber dann blätterst du um.
Und dann wird's ungemütlich.
Absolut. Du siehst plötzlich geleakte Finanzdokumente. Da wird gezeigt, wie Städte finanziell komplett in den Ruin getrieben werden. Du liest von offiziellen Reisewarnungen für Fans, weil Razzien von Einwanderungsbehörden drohen.
Ja, Wahnsinn eigentlich.
Und dann entdeckst du noch diesen Spielplan, der die Spieler durch absolut lebensgefährliche Hitzezonen jagt, während die medizinisch notwendigen Trinkpausen einfach als lukrative Werbeblöcke verkauft werden.
Das ist wirklich, da fällt einem nicht mehr viel zu ein.
Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Wir werten heute echt einen massiven Stapel an investigativem Material aus. Von Guardian-Enthüllungen über interne kanadische Parlamentsberichte bis hin zu geopolitischen Analysen.
Alles rund um die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.
Genau.
Und der Kontrast zwischen diesem offiziellen Narrativ und der dokumentierten Realität, der könnte eigentlich kaum krasser sein.
Das stimmt.
Wir reden hier über ein Turnier der absoluten Superlative, ne? 48 Teams, 104 Spiele, das Ganze ausgetragen über einen kompletten nordamerikanischen Kontinent. Und unsere Quellenlage, die zeigt detailliert auf, wie diese gigantische Skalierung nicht nur die logistischen, sondern ja auch die diplomatischen und ethischen Grenzen komplett sprengt.
Okay, aber bevor wir das jetzt alles aufdröseln, müssen wir eine Sache ganz klarstellen.
Ja, das ist wichtig.
Weil du, also als Zuhörer, gleich merken wirst, dass wir hier echt durch ein diplomatisches Minenfeld navigieren.
Definitiv.
Unsere Quellen behandeln US-Einwanderungspolitik unter Donald Trump, den Konflikt mit dem Iran und echt hochbrisante Diskussionen aus dem linken und rechten politischen Spektrum. Unsere Mission in dieser heutigen Tiefenanalyse ist es, das Schachbrett zu betrachten, nicht für irgendeine Seite zu jubeln.
Genau, wir werten das völlig unparteiisch aus.
Richtig. Wir schauen uns die Fakten und Argumente der vorliegenden Dokumente an, um die Mechanismen hinter diesem Mega-Event zu verstehen. Wir bewerten die Politik nicht, wir machen sie hier nur sichtbar.
Und der erste Mechanismus, den wir uns da ansehen müssen, betrifft eigentlich die grundlegendste Frage überhaupt für ein Turnier, das ja die Welt vereinen will.
Wer darf überhaupt physisch anwesend sein?
Exakt. Ein Event von dieser Größe prallt unweigerlich auf die harte Realität von nationalen Grenzen und natürlich auch auf Sicherheitsinteressen.
Lasst uns da direkt mal ansetzen. Wie geht denn ein Turnier mit dem Slogan "Alle sind willkommen" mit tatsächlichen geschlossenen Grenzen um?
Tja. Schlecht, um es kurz zu machen.
Wenn wir uns die Einreiseregeln der US-Administration anschauen, stoßen wir auf weitreichende Einreisestopps. Für Fans aus dem Iran und Haiti bedeutet das einen kompletten Ausschluss. Null Chance.
Ja, und für Länder wie den Senegal und die Elfenbeinküste gibt es immerhin Teilverbote.
Aber Moment mal, die FIFA rühmt sich doch mit ihrem tollen neuen Menschenrechtsrahmen.
Ja, auf dem Papier tun sie das.
Haben die denn als globaler Milliardenverband nicht irgendwie den Hebel, von den Gastgeberländern zu fordern, dass die Grenzen für alle Fans der qualifizierten Nationen offen sein müssen?
Also auf dem Papier könnte man das echt annehmen, ja, aber die Praxis zeigt hier ein geopolitisches Machtspiel.
Okay, wie genau meinst du das?
Die FIFA sichert sich bei den Verhandlungen eigentlich immer nur das ab, was sie für ihr Kernprodukt wirklich zwingend braucht.
Und das wäre?
Die Fernsehübertragung. Es gibt schon Ausnahmegenehmigungen für die Einreise, aber die gelten exklusiv für Athleten, für die Trainer und das direkte Betreuerpersonal.
Ah, verstehe. Damit der Ball rollt und das Bild für die Kameras stimmt.
Ganz genau. Aber der reguläre Fan aus dem Senegal, unabhängige Journalisten aus Haiti oder sogar erweiterte Familienmitglieder der Spieler, die bleiben einfach außen vor.
Krass.
Die FIFA ordnet ihren Menschenrechtsrahmen faktisch der nationalen Sicherheitspolitik unter. Solange das sportliche Spektakel selbst nicht gefährdet ist, ist es denen im Grunde egal.
Das ist echt eine extrem selektive Art der globalen Einheit. Es ging ja sogar so weit, dass von Ticketinhabern aus 5 afrikanischen Ländern eine Visakaution verlangt wurde.
Ja, diese 15.000 Dollar.
$15.000, das musst du dir mal vorstellen. Unsere Dokumente zeigen, dass diese absurde Forderung erst nach massivem öffentlichen Druck im Mai 2026 fallen gelassen wurde.
Und die Hürden enden ja nicht mal an der US-Botschaft. Wir müssen auch über die Menschen sprechen, die bereits im Land sind.
Oh ja, das Thema IC-Rätschen.
Genau. Amnesty International und verschiedene Rechtshilfegruppen warnen in unseren Quellen explizit vor Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE. Und zwar direkt im Umfeld der Stadien.
Das habe ich auch gelesen. Anwälte raten zum Beispiel haitianischen Fans aktiv davon ab, zu den Spielen nach New York oder New Jersey zu fliegen.
Ja, weil die Angst vor Verhaftung und Abschiebung einfach permanent da ist.
Da gab es doch diesen Vorfall bei der Club-WM 2025, oder? Wo ein Familienvater direkt am Stadion abgeschoben wurde.
Richtig. Und das verwandelt dieses vermeintliche Fest der Einheit doch faktisch in eine Hochrisikozone für bestimmte Zuschauergruppen.
Absolut. Das illustriert echt gut die Grenzen dieses sogenannten Sportswashings oder der Sportdiplomatie.
Ja, total. Es wird ja oft behauptet, solche Mega-Events würden Gastgeberländer dazu zwingen, ihre internen Standards irgendwie anzupassen.
Aber die Quellen belegen hier genau das Gegenteil. Das Turnier passt sich nahtlos an die strikten Vorgaben des Ausrichters an. Das Machtgefälle ist da völlig eindeutig.
Und diese Nähe zur Politik, die wird auf höchster Ebene ja sogar noch zelebriert. Das macht den Kontrast echt noch schärfer.
Du spielst auf den Preis an, oder?
Ja. Während Fans aus Angst vor Razzien zu Hause bleiben müssen, hat FIFA-Präsident Gianni Infantino Donald Trump einen eigens kreierten, Achtung, FIFA-Friedenspreis verliehen.
Einen Friedenspreis? Wahnsinn.
Und der DFB-Präsident verteidigt diese Manöver in den Dokumenten als schlichtweg pragmatisch. Man müsse halt mit den Machthabern kooperieren, um das Turnier durchzuführen.
Dieser Pragmatismus, der stößt aber im Fall des Irans echt an seine absoluten physikalischen und diplomatischen Grenzen.
Oh ja, das ist ein ganz spezieller Fall.
Wir haben hier ja das historisch wirklich einmalige Szenario, dass ein Gastgeberland in einen offenen, bewaffneten Konflikt mit der Nation eines teilnehmenden Teams verwickelt ist.
Genau. Und die Auswirkungen davon, die sind extrem sichtbar. Allein schon im Spielplan.
Das iranische Nationalteam sollte ja eigentlich sein Basislager in Arizona aufschlagen.
Richtig.
Aber laut den Sicherheitsberichten, die wir hier haben, musste die FIFA das Team kurzerhand nach Tijuana in Mexiko verlegen.
Ja, die trainieren jetzt direkt an der Grenze. Aus purer Angst vor Zwischenfällen und weil es einfach keine Sicherheitsgarantien auf US-Boden gab.
Aber der eigentliche Konflikt, der brodelt ja nicht nur da, sondern vor allem auf den Tribünen.
Absolut. Die iranische Diaspora in Städten wie Seattle und Los Angeles, wo die Spiele stattfinden, die ist zutiefst gespalten.
Wie genau äußert sich das?
Also die eine Seite möchte den Sport komplett von der Politik trennen und einfach das Team unterstützen.
Mhm.
Aber die andere Seite sieht das Team eben als Repräsentanten eines repressiven Regimes. Die planen massive Proteste.
Weil sie befürchten, dass Teheran die Bilder der jubelnden Menge als Propaganda nutzt, oder?
Exakt. Um von den internen Unruhen im Land abzulenken.
Ich habe in den Berichten auch gelesen, dass diese traditionelle Löwen- und Sonnenflagge verboten wurde.
Ja. Das ist dieses historische Protestsymbol der Regimekritiker.
Genau. Die wurde von der FIFA in den Stadien einfach kurzerhand verboten. Keine Flaggen erlaubt.
Und gleichzeitig, das ist ja der Wahnsinn, hat die Stadt Seattle das Spiel zwischen dem Iran und Ägypten proaktiv zu einem sogenannten Pride-Match für LGBTQ-Rechte deklariert.
Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Zwei Verbände aus Ländern, in denen Homosexualität strengstens bestraft wird.
Mhm.
Die spielen in einem als Pride-Event gebrandmarkten Stadion, während draußen Einwanderungsbehörden patrouillieren und auf den Rängen die Protestflaggen konfisziert werden.
Das ist ein absolutes diplomatisches Pulverfass. Es zeigt einfach, wie hochgradig reguliert die Entscheidung ist, wer eigentlich Teil dieser sogenannten Weltgemeinschaft sein darf.
Ja, Sport findet hier absolut nicht in einem Vakuum statt. Das ist einfach der Austragungsort realpolitischer Konflikte.
Richtig.
Okay, wenn wir uns diese Türsteher-Mentalität an den Grenzen jetzt mal angeschaut haben, stellt sich mir unweigerlich die nächste Frage.
Wer bezahlt die Rechnung?
Exakt. Wer bezahlt für diese Party, zu der so viele gar nicht erst kommen dürfen? Wir wechseln mal von der Geopolitik zur Finanzmathematik.
Ein sehr spannendes Feld bei der FIFA.
Ich dachte ja immer, so ein Turnier auf drei Länder aufzuteilen, sei eine super Maßnahme, um Kosten zu senken. Man nutzt ja schließlich bestehende Stadien.
Ja, das war das Verkaufsargument.
Aber die kanadischen Parlamentsberichte, die wir hier vorliegen haben, die zeichnen ein völlig anderes Bild.
Oh ja.
Nur 13 Spiele auf kanadischem Boden kosten den Steuerzahler dort über 1 Milliarde kanadische Dollar.
Das ist eine unfassbare Summe für 13 Spiele.
Toronto meldet 380 Millionen. Vancouver explodiert einfach auf 624 Millionen Dollar für Sicherheits- und Infrastrukturkosten.
Mm.
Wie können ein paar Fußballspiele so unfassbar teuer sein?
Der Schlüssel dazu liegt in den Verträgen, die den Ausrichterstädten diktiert werden.
Okay.
Wenn Städte sich für solche Turniere bewerben, dann treten die ja in so einen internationalen Unterbietungswettbewerb ein.
Wer bietet die besten Konditionen?
Genau. Und die FIFA diktiert die Regeln. Sie behält sämtliche direkten Einnahmequellen, also die Übertragungsrechte, das globale Sponsoring und einen Großteil der Ticketerlöse.
Und die Städte?
Die Kommunen müssen laut Vertrag alle schwer kalkulierbaren operativen Kosten übernehmen.
Also den Umbau der Stadien auf diese speziellen FIFA-Normen.
Ja, den Umbau, den Nahverkehr und vor allem das gigantische Sicherheitsaufkommen. Das bleibt alles an den Städten hängen.
Ich habe dazu eine Analogie im Kopf. Das liest sich für mich wie so ein toxischer Kreditvertrag.
Das ist ein guter Vergleich.
Stell dir vor, eine Bank bietet dir an, dein Haus zu renovieren, damit da ein riesiges Event stattfinden kann.
Mhm.
Du musst den Kredit für die Renovierung aufnehmen, du bezahlst die Putzkolonne und du zahlst den Wachdienst.
Ja.
Und die Bank verkauft dann die Eintrittskarten für dein Haus, behält jeden verdammten Cent davon, zahlt darauf nicht einmal Steuern und verbietet dir obendrein, während der Veranstaltung eigene Gäste einzuladen.
Das trifft den Kern der geleakten Dokumente aus Montreal verblüffend exakt.
Oh ja. Montreal, die sind ja ausgestiegen, oder?
Richtig. Montreal war ursprünglich als Austragungsort vorgesehen, hat sich dann aber komplett zurückgezogen.
Warum genau?
Naja, die Unterlagen zeigen die krassen Forderungen der FIFA. Man verlangte ein absolutes Event-Blackout. 7 Tage vor und nach den Spielen hätte die Stadt absolut keine anderen Großveranstaltungen durchführen dürfen.
Warte, das hätte doch bedeutet, sie müssten dieses weltberühmte Montreal Jazz Festival absagen?
Genau. Das Jazz-Festival und das ist der Hammer, den Formel-1 Grand Prix.
Was? 2 Events, die massive, garantierte Einnahmen für die lokale Wirtschaft generieren, sollten einfach gestrichen werden?
Nur um der FIFA die ungeteilte Aufmerksamkeit und exklusive Werbeflächen zu garantieren.
Wahnsinn.
Und on top forderte der Verband noch die komplette Steuerfreiheit für alle seine Gewinne vor Ort. Da hat Montreal halt das Kleingedruckte gelesen und gesagt, wir sind raus.
Kann man ihn nicht verübeln. Aber Städte wie Toronto und Vancouver haben diese Knebelverträge unterschrieben.
Ja, und die versuchen jetzt verzweifelt, diese astronomischen Haushaltslöcher irgendwie zu stopfen.
Und die Methoden, die da angewandt werden, also das wirft echt tiefe ordnungspolitische Fragen auf.
Oh ja. Toronto hat zum Beispiel aus dem eigenen städtischen Budget über 3.500 Tickets und VIP-Pakete von der FIFA abgekauft.
Warte, lass uns da mal kurz anhalten. Vielleicht ist das ja einfach ein kluger Schachzug der Stadtverwaltung.
Wie meinst du das?
Naja, Toronto könnte diese Tickets gekauft haben, um sicherzustellen, dass lokale mittelständische Unternehmen, die durch das Event vielleicht Umsatzeinbußen haben, Zugang bekommen.
Mhm.
Oder um diese Pakete für lokale Initiativen zu nutzen. Ist das nicht vielleicht einfach so eine Art lokale Wirtschaftsförderung?
Also die Intention mag vielleicht so nach außen verkauft werden, aber die fiskalische Realität sieht ganz anders aus.
Okay, klär mich auf.
Die Stadt tritt hier de facto als offizieller Ticketscalper auf, also quasi als offizieller Schwarzmarkthändler.
Oha.
Sie nutzen das Geld der Steuerzahler, um diese Tickets zu erwerben und verkaufen sie dann mit einem ordentlichen Aufschlag an Sponsoren und Unternehmen weiter.
Nur um die 380 Millionen Lücke im Haushalt irgendwie minimal zu verkleinern.
Genau. Und der Leidtragende ist am Ende der durchschnittliche Bürger.
Weil er über seine Steuern die Stadien und die Sicherheit sowieso schon finanziert.
Richtig. Und wenn er dann selbst ein Spiel sehen will, konkurriert er auf einem Markt, auf dem selbst seine eigene Stadtverwaltung die Tickets verknappt, um Profit zu machen.
Das führt uns ja direkt zum nächsten Punkt in den Quellen, diesem völligen Ticketpreis-Wahnsinn.
Oh ja.
Das System der dynamischen Preisgestaltung.
Genau. Wir reden hier nicht von irgendeinem windigen Schwarzmarkt. Das billigste Ticket für ein absolut reguläres Vorrundenspiel, Kanada gegen Bosnien, das wird offiziell für über 1.000 kanadische Dollar gehandelt. $1.000.
Und für das Finale im MetLife Stadium klettern die Preise auf bis zu $11.000.
Wie funktioniert dieser Algorithmus eigentlich? Warum explodieren die Preise bei einem ohnehin schon teuren Event so extrem?
Diese dynamische Preisgestaltung ist im Grunde einfach die Automatisierung von künstlicher Verknappung. Die Algorithmen der Plattformen überwachen in Echtzeit die Nachfrage. Sobald eine Ticketcharge freigegeben wird und hunderttausende Fans gleichzeitig auf diese Server zugreifen, erkennt das System sofort diesen enormen Nachfrageüberhang.
Genau. Und anstatt die Tickets zum normalen Nennwert zu verkaufen und einfach nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, malt zuerst vorzudehnen, treibt der Algorithmus den Preis automatisch nach oben.
Um die maximale Zahlungsbereitschaft der Verzweifelten abzuschöpfen.
Richtig. Das System institutionalisiert einfach diesen Wucher, den man früher Schwarzmarkthändlern vorgeworfen hat.
Kein Wunder, dass es dagegen jetzt juristischen Widerstand gibt. Der Europäische Fanverband, FSSE, hat ja bereits offiziell Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht.
Und selbst die US-Bundesstaaten New York und New Jersey leiten rechtliche Schritte gegen diese Praxis ein.
Der normale Fan wird echt systematisch aus den Stadien gepreist, während die Profite alle an einen in der Schweiz ansässigen Verband fließen.
Der Einnahmen von geschätzt $11 Milliarden anpeilt, steuerfrei, versteht sich.
Komplett verrückt. Und diese finanzielle Logik, also diese Maximierung von Einnahmen durch die Einbindung von immer mehr Teams, immer mehr Märkten, das hat ja noch eine andere, direkte Konsequenz.
Du meinst die geografische Expansion?
Genau. Die fordert nämlich einen beispiellosen ökologischen und gesundheitlichen Tribut.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt.
Die Erweiterung auf 48 Teams. Das wurde uns ja immer als großes Fest der globalen Inklusion verkauft. Mehr Länder bekommen die Chance auf die große WM-Bühne.
Ja, das Marketing klingt immer toll.
Aber unsere Quellen zur Umweltbilanz, die konstruieren dieses Narrativ völlig. Wissenschaftler prognostizieren 9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente für dieses Turnier.
9 Millionen. Nur mal als Vergleich, das ist weit mehr als das Doppelte von bisherigen Endrunden.
Und 7,7 Millionen Tonnen davon stammen allein aus Flugreisen. Ich habe mir mal den Spielplan für das Team aus Bosnien und Herzegowina angesehen. Die starten ihre Vorrunde in Toronto, also an der kanadischen Ostküste. Für das nächste Spiel fliegen die dann komplett rüber nach Los Angeles.
Das ist einmal quer über den Kontinenten.
Ja, und danach geht es wieder rauf nach Seattle. Das ist doch eine logistische Absurdität.
Man muss sich echt diese Dimensionen klar machen. Die Distanz von Toronto nach Los Angeles entspricht ungefähr einem Flug von London nach Teheran.
Wahnsinn.
Und das müssen ja nicht nur die 48 Teams absolvieren. Der gesamte Tross aus Betreuern, Zehntausenden von Fans, der globalen Presse und natürlich den Funktionären.
Minus, die pendeln alle permanent über den gesamten Kontinent hin und her. Der ökologische Fußabdruck ist katastrophal.
Und was dem Ganzen dann wirklich die Krone aufsetzt, ist ja die Sponsorenwahl.
Oh ja, das darf man nicht vergessen.
Die FIFA brüstet sich in ihren Broschüren gerne mit einem Green World Cup. Aber gleichzeitig präsentieren sie Aramco als einen der Hauptsponsoren.
Das ist der staatliche saudische Ölriese, richtig?
Genau. Der gilt als der weltweit größte unternehmerische Treibhausgasemittent überhaupt.
Ein fossiler Gigant sponsert das emissionsreichste Turnier der gesamten Sportgeschichte. Das kannst du dir nicht ausdenken.
Und diese klimatische Realität, die ja durch solche Emissionen noch befeuert wird, die schlägt bei dieser WM direkt auf das Spielfeld zurück.
Ja, wir müssen unbedingt über die Hitze in Nordamerika sprechen.
Die Austragung im nordamerikanischen Hochsommer birgt immense medizinische Risiken für die Leistungssportler.
Die Dokumente warnen da wiederholt vor der sogenannten Feuchtkugeltemperatur.
Pieren zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich erst an irgendeine neue taktische Metrik im Fußball.
Schön wär's. Nein, das ist ein entscheidender Parameter, der weit über die ganz normale Lufttemperatur hinausgeht.
Warum ist dieser spezifische Wert so extrem gefährlich für die Spieler?
Also die Feuchtkugeltemperatur kombiniert verschiedene Faktoren. Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und direkte Sonneneinstrahlung.
Okay, und warum ist diese Kombination lebenswichtig?
Der menschliche Körper kühlt sich bei körperlicher Höchstleistung ja ab, indem er Schweiß produziert, der dann auf der Haut verdunstet.
Logisch.
Wenn aber die Luftfeuchtigkeit bei ohnehin extremen Temperaturen einfach zu hoch ist, dann kann der Schweiß nicht mehr verdunsten.
Ah, und dann kollabiert der Kühlmechanismus des Körpers.
Exakt. Ab einem WBGT-Wert von 28 Grad Celsius drohen Leistungssportlern akute Hitzeschlage und sogar Organversagen.
Und die klimatologischen Studien in unseren Quellen belegen, dass diese Schwelle bei wahnsinnig vielen Spielen einfach überschritten wird.
Nehmen wir zum Beispiel das Spiel um Platz 3 im Juli in Miami.
Ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dort gesundheitsgefährdende, kritische Werte erreicht werden, liegt laut den Studien bei nahezu 100%.
Das ist der Punkt, an dem ich beim Lesen echt völlig fassungslos war. Ich meine, die FIFA kennt diese Studien ja, die wissen um diese Lebensgefahr.
Natürlich wissen die das.
Und um dem entgegenzuwirken, wurden ja diese verpflichtenden 3-minütigen Trinkpausen, Hydration Breaks pro Halbzeit eingeführt, damit die Spieler überhaupt überleben.
Eine absolute medizinische Notwendigkeit.
Richtig. Und was macht die FIFA daraus?
Sie monetarisieren es.
Ja. Unsere Dokumente zeigen, dass die TV-Sender exakt 2 Minuten und 10 Sekunden dieser medizinischen Trinkpause für Werbespots nutzen dürfen.
Das ist wirklich...
Das ist doch Zynismus in Reinkultur. Man kreiert durch diese absurde geografische Expansion und den Sommerzeitpunkt ein lebensgefährliches Gesundheitsrisiko und verwandelt dann die medizinische Gegenmaßnahme in ein neues, hochprofitables Produkt für den Werbemarkt.
Ja, wenn man die Entwicklungen, über die wir jetzt geredet haben, mal zusammenführt, dann kristallisiert sich echt das fundamentale Prinzip dieses Turniers heraus.
Nämlich?
Die Gesundheit der Athleten, die fiskalische Stabilität der Gastgeberstädte, die Integrität der Umwelt und selbst die Reisefreiheit der Fans, das wird alles ausnahmslos dem kommerziellen Wachstum untergeordnet.
Das Profitmotiv schlägt alles andere.
Komplett. Die Expansion auf 48 Teams in 3 Ländern war doch nie eine Entscheidung für mehr sportliche Vielfalt.
Sondern?
Es war einfach... eine knallharte Kalkulation für mehr TV-Rechte, mehr Sponsorendeals und mehr zu vermarktende Sendezeit.
Selbst wenn diese Sendezeit aus der Erschöpfung der Spieler resultiert.
Ganz genau.
Wow. Wir sind damit am Ende unserer Reise für heute angelangt. Und lass uns nochmal kurz rekapitulieren, was wir heute alles durchmessen haben.
Gerne.
Wenn du als Zuhörer in Zukunft die glänzenden Fernsehbilder der WM 2026 siehst, die vollen Stadien und dieses tolle Motto Football unites the world, dann kennst du jetzt die unsichtbare Maschinerie dahinter.
Definitiv.
Du weißt von den verschlossenen Grenzen und den Visaverboten für Fans aus dem Iran oder aus Haiti.
Ja.
Und verstehst die Mechanismen der Knebelverträge, die Städte wie Toronto zwingen, 3-stellige Millionenbeträge aus Steuergeldern zuzuschießen.
Während die FIFA steuerfrei Milliarden abschöpft.
Exakt. Du kennst diesen Algorithmus, der Ticketpreise auf $11.000 treibt. Und du siehst die ökologische und physische Realität eines Turniers, das seine eigene medizinische Notfallversorgung an Werbekunden verkauft.
Und das führt mich eigentlich zu einem abschließenden Gedanken, den wir unseren Zuhörern heute vielleicht mit auf den Weg geben sollten.
Hau raus.
Wir haben ja gesehen, wie ein Event dieser gigantischen Größenordnung eine demokratische Struktur nach der anderen aushebelt.
Mhm.
Sei es durch diese geforderten Eventverbote in Montreal, die Umgehung lokaler Steuergesetze oder die völlige Ignoranz gegenüber Umweltauflagen.
Ja.
Wenn die Ausrichtung eines Turniers mit 48 Teams mittlerweile bedeutet, dass man immense fiskalische und logistische Belastungen auf sich nehmen muss, ohne dafür nennenswerte Einnahmen zu behalten, bedeutet das dann langfristig, dass demokratische Gesellschaften, in denen Politiker sich vor Steuerzahlern und kritischen Medien verantworten müssen, überhaupt nicht mehr in der Lage sind, globale Mega-Events auszurichten?
Oh, das ist ein harter Punkt.
Bewegen wir uns unweigerlich auf eine Zukunft zu, in der solche Weltmeisterschaften einfach ausschließlich von autoritären Regimes und Petrostaaten veranstaltet werden können? Staaten, die unendliche Ressourcen haben und sich nicht um lokale Proteste oder Klimaziele scheren müssen?
Das ist eine verdammt gute Frage, die wirklich den Kern des modernen Sports berührt.
Ja.
Wird das größte Fest der Welt bald zu einem Spektakel, das sich Demokratien buchstäblich nicht mehr leisten können? Darüber lohnt es sich echt nachzudenken.
Absolut.
Das war unser heutiger Deep Dive in die verborgenen Strukturen der WM 2026. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hinter die Kulissen zu schauen, diese komplexen Mechanismen zu analysieren und vor allem die Hochglanzbilder zu hinterfragen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.